Kathedralen von Claudia Pinheiro.
Ein SBS-Hörbuch.
Es liest Vera Bommer. 2. Wieder öffnete Angela die Tür und trat dann zur Seite, um Carmen und Julian durchzulassen. Meine Schwester dankte ihr im Vorbeigehen mit einem freundlichen Nicken, und Angelas Lächeln bestätigte meine Befürchtung, dass sie sie zweifellos sehr nett fand. Obwohl ich mich innerlich auf das Erscheinen der beiden vorbereitet hatte, stockte mir der Atem, als ich sie nun vor mir sah. Ich stand auf. Noch hatte keiner ein Wort gesagt. Mein eines Bein fing an zu zittern. Damit es aufhörte, hob ich es leicht an und beugte das Knie. Es ärgerte mich, dass mein Körper auf Carmens Anwesenheit immer noch so unerwartete Reaktionen zeigte. Jetzt, in meinem kleinen Büro und im Beisein Julians, war das Schweigen, das Carmen und mir in der Zeit vor meinem Aufbruch zur Gewohnheit geworden war, plötzlich unangenehm. Vermutlich überlegten wir drei, jeder auf seine Weise, wer nach all den wortlosen Jahren den ersten Schritt tun würde. »Hallo, Lia, was für eine schöne Buchhandlung«, sagte Julian schließlich. Offenbar sah er sich als Mann in der Pflicht, die Initiative zu übernehmen. Eben das und sein versöhnlicher Tonfall reizten mich umso mehr. »Hallo«, erwiderte ich trocken. »Lang ist's her«, ließ Carmen sich erst einige Sekunden später vernehmen. Ihr reservierter und hochmütiger Tonfall war noch genau so, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Auf Küsse und Umarmungen verzichteten wir. Wir gaben uns nicht einmal die Hand. Ohne noch etwas zu sagen, deutete ich auf die vor dem Schreibtisch stehenden Stühle. Julian zog den für Carmen ein Stück zurück und wartete, bis sie Platz genommen hatte. Auf dem wenig anmutigen Möbelstück, das ich von den Vorbesitzern übernommen hatte, wirkte sie wie eine Königin. Carmen war ganz die Alte. Ihr Haar war offenkundig gefärbt, hatte seinen früheren Glanz aber verloren. Die Hüften waren breiter geworden. Das Seidentuch um ihren Hals bemühte sich vergeblich, das Doppelkinn zu verbergen. So oder so hätte ich sie auch inmitten einer riesigen Menschenmenge sofort entdeckt. Ihren hochmütigen Blick, den leicht nach links geneigten Kopf, das leise Lächeln, das ihren Mund umspielte und ebenso gut einen Vorwurf hätte ausdrücken können. Und das schwere Silberkreuz in ihrem Ausschnitt, das einst meiner Mutter gehört hatte. Julian dagegen hätte ich wohl nicht ohne weiteres wiedererkannt. Nicht nur, weil er die eintönige graue, schwarze oder blaue Kleidung abgelegt hatte, an der er auch ohne Soutane und Collar als künftiger Priester zu erkennen gewesen war. Er war jetzt vielmehr eindeutig ein Mann und damit ein völlig anderer Mensch. Seine Gesichtshaut wirkte rau und spröde. An den Schläfen zeigten sich graue Stellen und die Stirn durchzogen zwei tiefe Falten, für die er eigentlich zu jung war. Was den Mann, der mir jetzt schweigend gegenüber saß, jedoch vor allem von dem jungen Seminaristen aus unserer Gemeinde in Al-Rogeh unterschied, waren die braunen Augen. Sie zitterten nicht mehr, wenn er einen ansah. Hatten Anna oder ich damals in seiner Gegenwart eine vorlaute oder auch unanständige Bemerkung gemacht, hatten seine Lider unwillkürlich zu flattern begonnen. Zunächst, als wollten sie sich erstaunt schließen, so als hätte er nicht richtig verstanden, um sich gleich darauf weit zu öffnen. Oft hatten unsere Äußerungen nur das Ziel gehabt, eben diese Reaktion bei ihm hervorzurufen. Ich glaube, Anna war in Julian verliebt. In gewisser Weise waren wir das damals alle. Es war wie eine Fantasie, die man sich nicht einzugestehen wagt, die Entdeckung der erotischen Anziehungskraft des Verbotenen oder einfach nur Verblüffung über einen Mann, der zu einer Zeit, zu der die Geschlechterrollen noch klar verteilt waren, darauf verzichtete, seine Virilität unter Beweis zu stellen. Anna allerdings war vermutlich ernsthaft verliebt. Genau das wollte sie mir wahrscheinlich auch in der Nacht zwei Tage vor ihrem Tod sagen, als sie darum bat, zu mir ins Bett schlüpfen zu dürfen, um mir ein Geheimnis anzuvertrauen, was ich ihr mit der Begründung abschlug, ich sei zu müde, ich schliefe schon fast, lieber morgen. Wie hätte ich ahnen sollen, dass es manchmal kein Morgen gibt? Seltsamerweise hakte Anna nicht nach, anders als sonst, wenn sie etwas von mir wollte. Sie sagte, sie fühle sich nicht gut, Aber wenn sie wirklich mit mir hätte sprechen wollen, hätte sie sich selbst von den heftigsten Magenschmerzen nicht abhalten lassen. Vielleicht war sie sich nicht sicher, ob sie mir die Sache wirklich anvertrauen sollte. Vielleicht war sie sogar erleichtert, als ich ihre Bitte abschlug. Mitten in der Nacht glaubte ich, sie weinen zu hören. Ich sah zu ihrem Bett hinüber, wo sie sich ganz unter die Decke verkrochen hatte. Sie zitterte. Nach einer Weile fing sie jedoch an, tiefer zu atmen, als hätte sie sich beruhigt. Ich versuchte wieder einzuschlafen, denn am nächsten Tag musste ich wegen meiner ersten Prüfung an der Universität sehr früh aufstehen. Und so würde es die ganze Woche weitergehen. Obwohl ich wusste, dass es meiner Schwester nicht gut ging, beschloss ich also weiterzuschlafen.